Ist das Kunst oder kann das weg?
Hallo und herzlich willkommen zu Ist das Kunst oder kann das weg? Ich bin heute im Atelier vom Oliver Feistmantel, auch ein Maler. Hallo lieber Oliver.
Hallo Jasmin.
Schön, dass du mitmachst bei meinem Podcast. Ich freue mich.
Ja, ich danke mal für die Einladung.
Wir haben ein bisschen was gemeinsam, vor allem unsere Bilder, finde ich. Deine Bilder sind lebensfroh, meine auch. Wir sind auch beide relativ bunt unterwegs. Deine Bilder sind sogar noch ein bisschen bunter, würde ich sagen, als meine. Vielleicht magst du deine Kunst ein bisschen den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären.
Naja, bunt ist eh schon mal das erste große Zeichen, das da irgendwie auftaucht bei meinen Bildern. Ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige, die schwarz-weiß sind oder die weniger bunt sind. Allerdings bin ich ja draufgekommen, dass Grau mit Grau und Weiß auch ziemlich bunt ausschauen kann, wenn man es richtig mischt. Meistens geht es um Comicfiguren. Meistens geht es darum, dass die Bilder in sich eine Geschichte enthalten, die mit dem Titel dann auch meistens zusammenhängt. Meistens heißt, ist nicht immer so, kann sein, muss nicht sein. Was kann man nur sagen? Ja, sie halten irgendwie den Blick gefangen, das heißt, je länger man hinschaut, also erstens einmal, wenn man hinschaut, ist man gefangen, weil man sich denkt, wo ist das jetzt? Und zweitens einmal, wenn man dann länger drauf hinschaut, dadurch, dass sehr viele Punkte drauf sind, dadurch, dass sehr viele Ebenen drauf sind, fängt dann das Auge dann an, im Bild herumzuspringen und man schafft es nicht wirklich, das ganze Bild auf einmal zu sehen, sondern man ist immer irgendwie mit kleinen Details beschäftigt. Und ich glaube, das macht das Ganze eigentlich aus.
Mhm. Ich finde deine Bilder total, total cool, ansprechend. Wir sehen, dass heute hier in deinem Atelier auch, wie das in den Räumen wirkt. Also da fühlt man sich, finde ich, gleich fröhlich, wenn man da bei dir ist. Möchtest du das den Leuten mitgeben mit deinen Bildern?
Ja, in erster Linie schon gute Laune.
Ja.
Also die Welt so ist eh schon so traurig und grau oft und, also nicht immer, aber wenn man die Nachrichten schaut, dann hat man oft das Gefühl, dass es so ist. Mhm. Nein, sie sollen einfach Freude machen. Das ist das Hauptanliegen.
Sehr gut. Warst du, haben deine Bilder immer so ausgeschaut wie jetzt? Wahrscheinlich nicht.
Doch.
Ja?
Ja.
Bist deinem Stil schon lange treu.
Es hat schon in der Schule angefangen, dass ich irgendwie hauptsächlich Comics zeichnet habe und gemalt habe. Mhm. Die haben sich schon verändert, Gott sei Dank, im Laufe der Zeit. Aber ja, im Grunde waren sie immer so ein Comic-Style. Mhm. Selbst die Landschaftsbilder, die ich male, oder die Strandbilder, sind in so einem Comic-Stil gehalten.
Ja. Und warst du immer Künstler?
Nee, ich habe irgendwie doch einen Brotberuf erlernt, aus der Familientradition heraus, weil meine Eltern Optikergeschäfte hatten und ich dann irgendwie ja mehr oder weniger in die Firma einsteigen hätte sollen. Nach ein paar Jahren und nachdem ich die Meisterprüfung auch gemacht habe, habe ich dann beschlossen, es ist jetzt nicht der richtige Weg für mich und ich gehe wieder in die Kunst retour und habe das aber nie bereut, dass ich den Schritt gemacht habe.
Das war dann, jetzt machst du es eh anscheinend schon länger.
Ja, also rein Künstler, ich bin jetzt, keine Ahnung, über 30 Jahre, dass ich nur rein von der Kunst lebe.
Ja, cool. Und immer in Wien?
Immer in Wien. Ich bin allerdings sehr viel auf Reisen. Zwischenzeitlich habe ich einmal ein Jahr auf Mallorca gewohnt.
Ja.
Und ja, dadurch, dass ich viel auf Reisen bin, also wenn man alle meine Indienbesuche zusammenrechnet, bin ich ein Jahr in meinem Leben, ein Jahr ist übertrieben, aber 9 Monate in meinem Leben lang in Indien gewesen, dann bin ich viel in Thailand, Asien grundsätzlich unterwegs.
Deswegen also, hängt der Vishnu hinten, oder?
Ist das? Das ist Ganesha.
Ah, Ganesha.
Ja.
Du hast das verwechselt. Genau, der Elefantengott.
Genau.
Mhm. Ja, interessant. Also fließen natürlich auch deine Reisen und alles in deine Motive ein.
Ja, natürlich. Also wenn man unterwegs ist und sich nicht immer auf den gleichen Bahnen befindet, wie man jetzt, wenn man in Wien immer in eine Richtung rennt und immer den gleichen Weg hat, wird man relativ wenig Neues sehen. Wenn man auf Urlaub ist und auf Reisen ist, dann sieht man in jeder Ecke irgendwas Neues und denkt sich, ah, könnte ich mir doch irgendwie quasi die Idee mitnehmen und irgendwo einbauen oder irgendwas draus machen. Heutzutage ist es halt einfach, weil heutzutage hast du das Telefon einsteckt, sprich eine Kamera bei der Hand, ja, und du fotografierst das schnell ab. Früher hast du halt hingesetzt und hast irgendwie quasi eine Zeichnung anfertigen müssen.
Mhm. Wie waren für dich so die Anfänge in der Kunst?
Du meinst jetzt nicht von Kindheitsbeinen an, sondern der Einstieg in die Kunst?
Ja, weil wenn du sagst, okay, du hättest eigentlich ins Familiengeschäft einsteigen sollen und hast dich aber für die Kunst entschieden, hast du dann noch Kunst studiert oder hast du dann einfach gesagt, okay, ich fange an zu malen, ich suche mir ein Atelier und das ist
grundsätzlich habe ich immer gemalt, also seit Kindheit an. Es war dann so, dass ich irgendwann einmal die ersten Ausstellungen gemacht habe und gleich relativ viel verkauft habe. Man dachte, oh, super geil.
Ja.
So ist das Künstlerleben. Man verkauft so einen Haufen Bilder mit und kriegt einen Haufen Kohle. Nur war das natürlich dann in der Anfangszeit, sprich, irgendwann haben alle Freunde ein Bild gehabt und alle Omas und Tanten und Onkel haben ein Bild gehabt. Und dann knallt man auf die Realität und dann merkt man, okay, so easy ist es dann doch nicht. Und ich bin dann auf die Wiener Kunstschule gegangen, habe mich dort hauptsächlich mit Siebdruck beschäftigt, weil man dachte, Andy Warhol ist super, sowas muss ich auch machen. Mhm. Habe aber Comic zeichnen und Mode zeichnen und alles Mögliche gemacht. Bin, glaube ich, den meisten da ziemlich auf die Nerven gegangen, weil die haben mir kleinen A4-Zettelchen gesiebdruckt und ich bin immer mit riesigen Leinwänden daherkommen und habe irgendwie das halbe Atelier dort gebraucht und immer drei Leute zum Helfen. Also ich glaube, die waren ganz froh, wenn ich nicht mehr gekommen bin. Naja, und dann habe ich halt irgendwann einmal gemerkt, dass es vielleicht doch von Vorteil ist, wenn man die Handelsakademie besucht hat und ein bisschen eine Ahnung von Wirtschaft hat und auch aus dem Familienbetrieb heraus, weil irgendwann muss man halt damit dann wirklich Geld verdienen, wenn man Künstler sein will.
Mhm, wenn man es weitermachen will, genau. Das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, an dem Punkt scheitern oft viele Künstlerinnen Karrieren. Wenn, wie du sagst, gerade die Freunde und Bekannte gekauft haben und dass man dann quasi ein bisschen in die Breite geht und das dann weitermacht, da ist, glaube ich, was, wo viele aussteigen und wo viele dann sich denken, okay, puh, das ist zu schwierig oder ich komme nicht an die richtigen Leute ran. Hast du da irgendwelche Beziehungen in die Kunstszene gehabt, die dir da geholfen haben?
Na, anfänglich überhaupt nicht. Mhm. Also am Anfang war das so ein... Also alle meine Freunde haben Wirtschaft studiert oder...
Normale Berufe.
Ja, oder haben Jus studiert oder ja, sind Zahnärzte geworden. Also die haben... Also mein Freundeskreis hatte mit Kunst überhaupt nichts im Hut. Es war dann so, dass ich halt dann immer wieder irgendwo halt aufgetaucht bin und gesagt habe, ey, kann ich bei euch ausstellen? Und das hat angefangen beim Friseur ums Eck, das hat in meiner Lieblingsbar angefangen. Und so, verstehe, so geht das halt weiter und weiter und weiter. Und ja. Mhm. Tipp kann man sagen, einfach nicht aufgeben. Und ständig dranbleiben und ständig auch mit Frustrationen leben, wenn es gerade irgendwie nicht so hingehaut hat, dann einfach, wie heißt das schön? Aufstehen, Krone richten, weitermachen.
Also das ist genau in der Podcast-Folge vorgekommen, die du gerade gesagt hast vorher, dass du sie noch nicht gehört hast. Also nämlich die mit meinem Bruder, okay, wo ich gesagt habe, mein Businessplan ist nicht aufhören. Also das war bei mir eigentlich auch so ein bisschen das Motto. Durch das Weitermachen entstehen einfach dann die Sachen. Plötzlich kommen Leute, die vor 3 Jahren ein Bild gekauft haben und wollen irgendwas oder es ergibt sich eine Kooperation oder dann hat jemand einen runden Geburtstag, der schon vor 4 Jahren ein Bild gekauft hat und der möchte wieder eins und da muss man ein bisschen, glaube ich, eine Zeit lang durchhalten, bis dass man sich was aufgebaut hat.
Ja, na klar, man merkt auch Krisen, so wie halt jetzt irgendwie unsere Krise in der Straße von Hormus, wo ein Wahnsinniger glaubt, er muss das Ganze irgendwie da am Laufen halten. Wenn die Betriebskosten der Menschen teurer werden, haben sie weniger Geld für Kunst. Das ist auch ganz normal. Man muss also, solche Sachen muss man dann auch durchstehen.
Hm. Genau, aber das Ganze ist ja quasi Teil von deinem Leben sozusagen. Also eigentlich dein Leben. lebst du schon lange mit der Kunst.
Ja, ja, ja.
Und somit kann man das gar nicht mehr so richtig trennen. Oder könntest du dir vorstellen, was anderes zu tun?
Nein. Also vorstellen, klar, wenn es sein muss, kann man Schuhputzen gehen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Aber nein, aber grundsätzlich will ich nicht irgendwas anderes machen. Also dazu ist mein Leben zu sehr auf mich zugeschnitten, würde ich mal sagen. Mhm. Ich muss niemand fragen, ob ich jetzt morgen auf Urlaub fahren kann oder nicht oder was auch immer. Also ob ich jetzt laufen gehe oder was anderes mache, ich muss niemand fragen.
Ja, es hat schon viele Vorteile, sehe ich auch so.
Also die Freiheit der Kunst ist eher so die Freiheit im Künstlerleben, würde ich fast sagen.
Ja, ich sehe das Ganze auch immer so ein bisschen als Gesamtwerk, also mein Leben mit der Kunst. Ich möchte ein gutes Leben führen. Mir macht Malen Spaß. Sozusagen gehört das alles dazu. Ich will jetzt nicht nur Bilder verchecken, dass ich Geld habe, sondern das gehört für mich einfach alles zusammen. Dass ich ein angenehmes, ich habe ein schönes Atelier, das genieße ich. Und ja, ich finde, wenn das so alles zusammenpasst, dann merkt man das. Und dann kann man auch das, glaube ich, längerfristig machen. Weil wenn es jetzt eine Quälerei ist oder wenn man sich dann zu sehr wenn man da zu sehr Angst hat die ganze Zeit, und dann ist das natürlich nichts.
Also ich glaube, dass das, also für mich persönlich, dieses klassische, der hungernde Künstler, dieses Bild, das viele im Kopf haben, und nur dann wird man kreativ in dieser Not heraus. Nein, das stimmt nicht. Also ich kann, wenn ich nichts im Kühlschrank habe, kann ich nicht kreativ sein, weil dann muss ich ganz mit ganz anderen Sachen mich beschäftigen. Ich glaube, es geht um dieses Ausgewogene. Und wenn ich jetzt erst gesagt habe, ich kann mein Leben einrichten, wie ich will, das heißt dann nicht, dass ich nichts arbeite. Also ich habe manchmal Wochen, wo ich 70 Stunden arbeite, wo ich halt bis 3 in der Früh einen Pinsel in der Hand habe und arbeite.
Ja.
Wenn irgendwelche Auftragsarbeiten anstehen, die wo es einen Zeitdruck gibt, zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade ein riesiges Wandgemälde gemacht und das musste eigentlich in 2 Wochen fertig sein. Und das war relativ knapp. Also von 2 Wochen, da waren ja noch nicht einmal die Skizzen fertig. Das heißt, das hat geheißen, du kannst die Wand haben, aber in 2 Wochen müssen wir anfangen. Vorher hätten wir gerne die Skizzen, logischerweise. Ja. Und die Idee dazu.
Das ist natürlich was viele Leute aus anderen Berufen dann nicht so kennen. Wenn du sozusagen alle Freiheiten hast, dann ist es ja oft erst recht eine Challenge zu sagen, okay, warte, ich kann jetzt da machen, was ich will, aber ich muss was machen, ich muss was herzeigen, ich habe dann und dann eine Ausstellung. Ja, und man muss halt loslegen. Man muss sich das auch irgendwie selber ein bisschen einteilen.
Ja, aber das ist grundsätzlich, bei mir ist das so, dass mir das ja grundsätzlich extrem Spaß macht. Also ich wäre total unrund, wenn ich, sagen wir mal, einen Monat jetzt nichts zum Malen habe. Aus irgendwelchen Gründen, weil ständig Ausstellungen sind oder weil ständig irgendwo unterwegs bin oder sonst irgendwas. Und dann hast du irgendwie so einen Monat lang keinen Pinsel in der Hand und dann wäre ich unruhig. Weil es gleichzeitig auch so eine Meditation ist. Es ist ja irgendwie was ich komplett, wie soll ich sagen, in Ruhe mit mir selber irgendwie stattfindet. Da hoche ich ja teilweise manchmal, also großteils hoche ich keine Musik, manchmal hoche ich Podcasts.
Ja.
Und die meiste Zeit ist es komplett ruhig.
Ja?
Ja, also ich genieße das immer, wenn Akkorde das Telefon abgeschalten oder fleißig schalten. Und ich genieße die Ruhe beim Arbeiten.
Cool. Ja, das kenne ich. Also wenn ein paar Tage so organisatorische Sachen zu tun sind und ich irgendwas am Computer mache oder halt irgendwelche Termine wahrnehme oder so, und dann geht's mir auch schon ab, das Malen. Und dann denke ich mir manchmal im Atelier, was kann ich das jetzt überhaupt noch? Und dann kommt man aber wieder rein und dann, wie du sagst, da kehrt eine Ruhe ein. Und dann denkt man sich wieder, oh, schön, das kann ich dann malen.
Also ich hasse es ja, wenn mein Schreibtisch überquillt. Was ja natürlich grundsätzlich immer ein bisschen tut. Also nicht wirklich in einer Tsunami-Welle daherkommt, aber so grundsätzlich mag ich das, wenn mein Schreibtisch aufgeräumt ist und ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe.
Ja.
Weil dann habe ich die Freiheit zu malen. Dann muss ich mich mit nichts anderem beschäftigen. Und ich schaue halt, dass ich wirklich zwei Tage die Woche reine Bürotage habe, wo ich einfach da sitze und mich um alles Mögliche kümmere, was so rundherum anfällt, sei es der Transporter von Bilder, sei es Sachen einkaufen zu oder zu bestellen, die man braucht, Farben und so weiter.
Ja, ja, Websites und
so. Webseiten, Kundenkartei, Newsletter, Social Media und so weiter. Das braucht ja alles Zeit. Und wenn man das dann immer irgendwie so zwischendurch macht, dann macht man nichts richtig, weil dann tut man weder richtig malen, noch tut man richtig sich um die Büroarbeit kümmern. Also deswegen probiere ich wirklich, funktioniert auch nicht hundertprozentig, aber zwei Tage in der Woche einfach wirklich gezielt mir nur um den Business-Ding zu kümmern.
Ja, das habe ich eigentlich auch ähnlich. Also meistens schaue ich, dass ich so in der Mitte der Woche, das ist dann quasi so ein kleiner Break in der Woche, wenn ich zuerst viel gemalt habe und dann ein bisschen was Organisatorisches mache und dann wieder Ende der Woche ein bisschen malen. Aber es ist unterschiedlich.
Bei mir ist es Montag, Dienstag.
Ah ja?
Ja.
Ich starte es gleich mal mit dem Organisatorischen. Ja, alles weg.
Das Unangenehme sofort erledigen.
Ja, obwohl so unangenehm finde ich es da manchmal gar nicht, weil ich finde dann oft dieses dann eben mal kurz wieder nicht malen, ist dann auch nicht so schlecht. Also dann, ich meine, Rechnungen schreiben oder so ist jetzt nicht meine allerliebste Aufgabe, aber muss halt auch sein, oder Buchhaltung halt, sowas.
Also Rechnungen schreiben, also aber grundsätzlich gern, Rechnungen bezahlen.
Vor allem Rechnungen abschicken, geil, super, ping. Nein, ja, aber das Organisatorische ist eben auch cool, wenn man sich, finde ich, selber einteilen kann. Wenn du dann nicht das Gefühl hast, wow, ich muss das jetzt zu den und den Zeitpunkt machen.
Ja, also ein bisschen Planung gehört halt leider dazu.
Ich finde, bei marketingtechnisch bist du sehr vorbildlich. Also ich finde, du machst das ganz toll. Deine Website
die Außenwirkung ist irgendwie vielleicht besser, als ich selber dann von mir glaube. Weil mir fallen ja dann immer die Fehler dann auch noch auf. Und ich weiß ja dann, was ich noch gern machen würde und was ich gern noch machen sollte. Und ja, also danke, aber ich weiß, es ging noch besser.
Du hast auch Merchandising-Sachen zum Beispiel.
Ich habe immer Merchandising-Sachen gehabt.
Ja.
Ich habe mit T-Shirts angefangen. Ich glaube, meine ersten T-Shirts habe ich 1988 designt. Da warst du, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt, oder?
Ja, ein bisschen schon.
Also da gab es die erste T-Shirt-Kollektion, das waren vier Motive. Lustigerweise, ein Freund von mir, der lebt in Boston, der hat immer noch eins von diesen T-Shirts. Und da ist er total stolz drauf.
Das glaube ich.
Dann habe ich relativ früh mit Taschen angefangen, mit bedruckten, mit diesen LKW-Planen, die bedruckt wurden. Dann ist dann irgendwie schon die fünfte oder sechste T-Shirt-Kollektion gekommen. Und das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war eigentlich der Fisch im Haus des Meeres. Da haben wir dann fürs Haus des Meeres haben wir dann irgendwie, ich glaube, 4000 Plüschfische machen lassen.
Ui, cool.
Die waren orange und ziemlich kuschelig. Und die haben mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Die waren einfach cool.
War super.
Und jetzt aktuell bei mir im Shop gibt's natürlich T-Shirts und diese Taschen und Caps und ja, ich glaube, das weiß ich schon.
Ist gut, ist cool. Gibt's auch, ja. Es ist schon gut natürlich auch, dass da sozusagen um dich herum ein bisschen ein Hype entsteht und wie wir vor dem Gespräch schon ein bisschen gesagt haben, es geht ja leider nicht immer nur um die Bilder, sondern um das rundherum auch.
Ja, es geht meistens ums Rundherum. Ich glaube, das, was du als Künstler machst, im Sinn von, welche Bilder du malst, ist oft leider, muss man dazu sagen, sehr zweitrangig. Mhm. Es geht eigentlich sehr viel darum, wie du dich als Künstler verkaufst.
Ja.
Und wie du das machst, ist ja wurscht. Also die einen machen es in der kompletten Exzentrik ihrer Person, die anderen bringen ein bisschen sexy Bild in die ganze Sache rein, wenn man so auf Instagram schaut und sich manche Künstler und Künstlerinnen anschaut. Und ja, weißt du, jeder hat seinen eigenen Weg und jeder probiert halt aufzufallen in einer Zeit, wo jeder probiert aufzufallen. Mhm. Und das wird immer schwieriger.
Ich glaube, alles kann funktionieren, solange das authentisch ist. Also wie du sagst, wenn manchen liegt vielleicht dieses, oder die sind vielleicht vom Typ her total exzentrisch und dann passt das ja auch, weil dann kannst du das ja auch durchziehen, sozusagen, wenn du das selber, wenn du so bist. Und deswegen glaube ich, ja, je authentischer man ist, desto besser funktioniert das.
Ja, es ist ja irgendwie beruhigender im ganzen Leben. Also wenn ich ständig eine Rolle spiele, ob ich jetzt Künstler bin oder nicht, wenn ich eine Rolle spiele, ist das irgendwie unangenehm. Ich muss ja bei mir bleiben, muss ja in meiner eigenen Mitte bleiben. Und ich glaube, wenn du das schaffst, dann kannst du dich auch so da relativ gut dann verkaufen, weil du einfach du bist.
Absolut. Was ist dir in deiner Laufbahn an tollen Sachen passiert? Also du hast jetzt gerade zum Beispiel die Plüschfische gesagt. Oft sind es ja solche Sachen, die man irgendwie so als Highlight dabei hat. Was hast du da alles gehabt?
Schwierig. Ich glaube, das Erste, was man sagen muss, ist, es öffnet Türen zu Plätzen und Orten und zu Menschen, zu denen man normalerweise, wenn man jetzt, sage ich mal, einen Bürojob hat, nicht hinkommt. Also man kommt wirklich an Locations, wo man denkt, wow, cool. Also man trifft Leute, die inspirierend sind. Und ist schwierig zum sagen, was mir extrem Spaß gemacht hat in der Umsetzung, war zum Beispiel die ganze Geschichte mit dem Haus des Meeres. Das war wirklich ein absoluter Glücksgriff, weil ich bin dann, irgendwann habe ich mit denen einen Termin ausgemacht und habe gesagt, ich will euren Turm anmalen und habe damit gerechnet, dass sie mich nach einer halben Stunde, nach 10 Minuten rausschmeißen. Das Erstgespräch hat dann, glaube ich, 2 Stunden gedauert.
Ja.
Und wir waren uns relativ schnell einig, dass das eigentlich fürs Haus des Meeres und für mich eine positive Sache wäre. Und dann ist dann, glaube ich, inzwischen eine 15-jährige Zusammenarbeit entstanden. Auch wenn momentan die meisten Wände schon voll sind. Aber na, das war zum Beispiel auch so ein Highlight. Einfach, weil es einfach von der Dimension so war, dass ich einfach unglaublich große Bilder machen konnte. Und die auch noch im ganzen Haus verteilt sind. Ich meine, natürlich sieht man diese Sachen dann auch mit Abstand, weil vor 15 Jahren habe ich eindeutig noch ein bisschen einen anderen Stil gehabt, den ich jetzt habe. Also jetzt will ich es nicht komplett anders, aber anders machen. Da ist ja dieses 30 Meter hohe Bild, an dem man mit dem Lift, wenn man ins Café rauffahrt, vorbeifahren kann. Und ein 30 Meter hohes Bild ist einfach geil. Also das macht ja Spaß zum Arbeiten.
Absolut.
Vor allem, wenn man davor steht und sagt, wow, das soll jetzt alles anmalen.
Ja.
Also das macht dann wirklich Spaß und ja, große Sachen. Autos anmalen finde ich total sexy.
Ja.
Ja, einfach solche Sachen. In Thailand habe ich mir ein Tauchboot angemalt mit einem ziemlich kleinen Pinsel. Weil es auf der Insel keine großen Pinsel gab. Also, aber das ist dann auch total lustig, oder? Also das macht dann Spaß.
Ja, hört sich super an. Mhm. Und hast du auch schon mal irgendwelche absoluten negativen Erlebnisse gehabt?
Also ja, ich glaube, das Ding, was mir am meisten überrascht hat, war, dass ich habe 2 Ausstellungen in Monte Carlo gehabt.
Ja.
Und bei einer 2. Ausstellung in Monte Carlo haben sie mir ein Bild gefladert. Also nicht irgendwo in Berlin im Scherbenviertel, sondern in Monte Carlo ist ein Bild gestohlen worden.
Da fällt man vom Glauben ab, gell? Bei solchen Sachen manchmal so kurzfristig.
Da war ich richtig perplex und mir dachte, das gibt's jetzt aber nicht, oder? Und das ist aber das einzige Bild, das mir in mehr als 100 Ausstellungen, fast 200 Ausstellungen gestohlen worden ist.
Mir ist eine ganz mir ist kein Bild gestohlen worden, aber eine Mini-Kleinigkeit. Ich war im Atelier und es sind Touristen reinkommen und die waren total nett, total interessiert, haben sich alles angeschaut und dann haben sie ich habe als Merchandising so ein kleines Kettelanhänger mit meinen Bildern. Und wie die dann draußen waren, habe ich gesehen, ein Kettelanhänger fehlt. Und da habe ich mich total. Das war natürlich jetzt kein mega großer Verlust, aber ich habe mir einfach gedacht, ma, das gibt's ja nicht. Jetzt haben die einen Kettelanhänger mitgenommen.
Ja, na,
das gibt's ja nicht.
Wieso soll man einen Künstler was fladern?
Also, ja, genau. Ganz ehrlich, stellt's in irgendeiner Kette irgendwas, aber doch nicht. Die haben mit mir geredet und waren total freundlich Und dann denkst du nicht, dass sowas passiert.
Ja, wenn du einen Kick haben wolltest, dann geht's zu Cartier und probiert es dort, aber nicht am Künstler als Fladern. Also das finde ich, also da war ich richtig perplex.
Mhm. Ja, das verstehe ich. was würdest du sagen, was bekommt man, wenn man in deine Kunst investiert?
Generationsübergreifende Kunst, weil was bei meinen Bildern, also ich sehe es jetzt mal als Vorteil, ist, dass das kleine Kinder genauso anspricht wie ältere Menschen und alle dazwischen.
Ja.
Also ich habe immer wieder Kunden, die dann irgendwie kommen und weit über 80 sind und für ihre Enkelkinder was kaufen, weil es ihnen selber so gut gefällt.
Das kann ich mir vorstellen.
Also das ist das eine. Was bekommt man noch? Ja, Freude. Mhm. Willkommen in der Sandkiste, juhu.
Nein, ich bin mir sicher, dass die Leute da auch einfach teilhaben können an dem Ganzen, was du machst. Und das ist ja, finde ich, auch das Interessante, wenn man sich ein Bild kauft. Ich kenne das auch von anderen Künstlern, von denen ich Bilder zu Hause habe. Man hat dann das Gefühl, man hat ein bisschen Teil an seiner Karriere oder sein Leben sozusagen. Mhm. Das finde ich eigentlich das Spannende.
Naja, klar, weil du kaufst da ja ein Teil der Seele ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du kaufst ja schon etwas, was ein Künstler in einer gewissen Zeitspanne mit seinen eigenen Händen und seinem eigenen Geist und mit seiner eigenen Kreativität gemacht hat,
ja.
Erfunden absolut. Hat, wie auch immer du das nennen willst. Mhm. Also somit, glaube ich, kaufst du schon irgendwie so einen Teil des Künstlerlebens.
Ja, das ist ja auch wirklich das Aufregende an der Sache.
Weil du kannst natürlich jetzt sagen, wenn ich mir jetzt irgendwie Turnschuhe kaufe ich mir irgendwie einen Teil von einem Arbeitssklaven. Das ist vielleicht auch nicht irgendwie, aber
ja.
Der ist zumindest anonym.
Ja.
Aber ich glaube, das Positive daran ist, dass du einfach wirklich teilhaben kannst am Künstlerleben.
Genau, weil wenn du jetzt, sag mal, du willst deine Wände schmücken, natürlich kannst du das mit anderen Sachen auch machen, aber das ist halt das Besondere an der Sache, dass ein echter Mensch gemacht hat und dass du mit dem in Kontakt trittst oder auf irgendeine Art und Weise teilhast an dem Ganzen.
Ich meine, man muss natürlich das auch so sehen, ich komme ja dann doch in relativ viele Wohnungen und manchmal bin ich so schockiert, dass sehr viele Leute doch so das klassische IKEA-Poster irgendwo hängen haben.
Ja.
Und wo mir dann irgendwie auch denke, naja, das kostet ja auch Geld. Und ja. Ich kriege jetzt um das gleiche Geld bei einem Künstler, ich muss mich halt nur interessieren, bei irgendeinem Künstler kann ich sowas auch kaufen ums gleiche Geld.
Ja. Ja, ich muss sagen, da bin ich auch manchmal sogar ein bisschen schockiert. Erstens, was die Leute teilweise hängen haben, oder auch die totale Abwesenheit von dem, also dass sie oft einfach gar nichts haben. Wenn man jetzt manchmal, ich habe jetzt gerade die Arnautovic Reality Show gesehen und da haben sie halt seine Wohnung gezeigt. Weiß nicht, vielleicht ist er auch gerade erst einzogen, keine Ahnung, habe es nicht so viel davon gesehen, aber es war halt alles leer, also völlig leere Wände. Und du denkst da halt so, ja okay, manche Leute.
Wenn sie das durchziehen und sagen, ich stehe auf Minimalismus, ich will keine Bilder an meinen Wänden, dann finde ich es ja cool, weil dann ist das ja ein Statement.
Ist das ja vielleicht ihr Stil, genau. Ja. Du hast im Moment gerade zwei Ausstellungen laufen. Vielleicht magst du uns kurz was von denen erzählen.
Also unterschiedlicher können sie kaum sein. Mhm. Das eine ist nämlich im Westen von Wien. Das ist die Ausstellung im Café Ester, direkt im Ernst-Fuchs-Museum im 14. Bezirk. Da ist eine relativ kleine Galerie neben dem Hauptgebäude. Und da stelle ich aus. Sehr kuschelig, sehr schön. Ich lieb's. Die Bilder, die ich dort aufhängen kann, sind nur eher von der kleinen Sorte.
Kleinere.
Ja, also es ist nicht wirklich so viel Platz, dass man da ein großes Bild reinhängen kann.
Ja.
Das heißt, dort sind einmal alle meine Kleinformate, also bis 80 ist das größte, glaube ich, hängen dort bis Anfang September. Und dann im 22. Bezirk, quasi am anderen Ende von Wien, ist genau das Gegenteil, in der Vienna Car Gallery. Und Vienna Car Gallery, da ist Car drinnen, die ist wirklich riesig.
Okay, Name ist Programm.
Ja, genau. Und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das nicht, also glaub nicht, dass es eine größere private Galerie gibt in Österreich. Also Museen gibt es natürlich größere, also und Kunsthallen, ja. Aber privat geführte Galerie ist das, glaube ich, die größte mit 600 Quadratmeter.
Ja, Wahnsinn.
Mit
ja.
einer Raumhöhe von über 20 Meter.
Boah.
Und da hängen meine Großformate.
Boah.
Auch noch bis Ende des
da
Sommers.
Da bin ich schon gespannt. Muss ich mir unbedingt anschauen.
Ja, na, das ist unglaublich. Also ich finde diese Räumlichkeiten sind ein Wahnsinn. Ich habe dort großformatige Drucke dann irgendwie dann auch reinhängen lassen, die man mit so einem klassischen Steiger dann irgendwie raufbringen mussten, weil eine Leiter ja. ist quasi zu kurz. Also mit einer Leiter wirst du gar nicht raufsteigen.
Mhm.
Ja, also da ist genau das Gegenteil. Und da im Ernst-Fuchs-Museum hängt mehr oder weniger auch Picasso, aus meiner Picasso-Serie. Habe ich absichtlich ja dort unterbracht, weil Ernst Fuchs und Picasso, zwei große Namen und ich mittendrin, klingt super.
Mhm.
Und in der Vienna Grand Gallery sind halt wirklich viele Comics, ganz groß.
Ja.
Habe mich zum ersten Mal über andere Comic-Motive auch hergemacht. Also man sieht irgendwie Pink Panther genauso wie Snoopy. Was ich nie gemacht habe, ich habe immer mit meinen eigenen Comicfiguren gearbeitet. Und jetzt habe ich das einfach einmal irgendwie vermischt.
Wow, na das hört sich spannend an. Cool. Ich freue mich schon drauf, wenn ich sehe.
Ja.
Schaue ich mir auf jeden Fall an.
Mach das, komm vorbei, du bist herzlichst eingeladen. Kriegst auch eine private Führung, wenn du
willst. Oh, wow. Ja. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Super. Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch und an alle, die zuhören. Schaut euch gerne die Ausstellungen vom Oliver an, die gerade laufen. Und ja.
Ja, ich sag danke, dass ich da sein durfte. Oder du bei mir sein konntest. So eigentlich.
Vielen Dank.
Und dass ich beim Podcast dabei sein durfte. Danke dir.
Also, ciao. Ciao, baba. Ciao.